my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 17. Januar.
Produziert ist die Sendung heute von Radio Dreikland Freiburg und am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna.
Baden-Württemberg nach NSU. Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und rechte Gewalt trifft sich mit Staatsministerin Silke Krebs. Dies ist unser erster Beitrag.
Als zweiten Beitrag stellen wir den Verein Black Dog Jugend und Medienbildung vor, der vor allem benachteiligten Jugendlichen ermöglichen will, filmisch die Stimme zu erheben.
Zunächst aber wie gewohnt die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 17. Januar.
Baden-Württemberg verleugnet inhumane Flüchtlingspolitik. Anders als in Thüringen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gibt es in Baden-Württemberg nach wie vor keinen Winterabschiebestopp. Die Landesregierung mit der laut Koalitionsvertrag humanitären Flüchtlingspolitik steht jedoch nicht klar zu dieser Entscheidung. Im Dezember war die Abschiebung für einige Flüchtlinge medienwirksam verschoben worden. Der Abschiebetermin lag zu nahe an Weihnachten. Es wurde allerdings umgehend angekündigt, die Abschiebungen im neuen Jahr nachzuholen. Vergangene Woche erklärte ein Sprecher des Innenministeriums wiederum gegenüber RDL, Abschiebungen aus Baden-Württemberg in alle Balkanländer seien bis Ende März informell ausgesetzt. Allerdings erweist sich diese Behauptung als fragwürdig. Erstens besitzt sie einen derart informellen Charakter, dass es für Flüchtlinge schwer werden dürfte, sich rechtlich darauf zu berufen. Zweitens gilt sie nur für einen stark eingeschränkten Personenkreis. Keine Einzelpersonen, sondern nur Familien sollen von der Abschiebung vorerst ausgenommen sein. Und auch das nur, sofern kein Familienmitglied straffällig geworden sei. Ob alle Straftaten berücksichtigt werden, bleibt unklar. Zu den Straftaten, die den Aufenthaltsstatus von Flüchtlingen häufiger gefährden, gehören Kleinstdelikte wie Schwarzfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aus Flüchtlingsberatungsstellen war zu hören, dass diese in ihrer Arbeit von der angeblichen derzeitigen Nichtabschiebungspraxis nichts mitbekommen. Aktuelle Abschiebeandrohungen seien nach wie vor auf der Tagesordnung. So ist für den 1. Februar ein Abschiebeflug vom Baden Airpark nach Belgrad angesetzt, der um 12.15 Uhr starten soll.
IBM und Albert-Ludwigs-Universität Freiburg forschen für mehr Überwachung. Für ihr Projekt der polizeilichen Vorhersagesoftware schloss IBM eine Kooperationsvereinbarung mit der Freiburger Universität. Die Forschungen zur Einführung einer Crime-Information-Plattform laufen am an der Freiburger Uni beheimateten Center for Security and Society. Die Freiburger Forschenden sollen auch klären, was der Einsatz der Analyseplattform in der föderalen deutschen Struktur von Polizei und Geheimdiensten bedeuten würde. Für das Projekt kaufte IBM auch die Firmen i2 und SPSS. i2 stellt zum Beispiel Software her, die Verbindungen zwischen Personen, Orten oder anderen Einträgen aufzeigen soll. Darunter können auch Daten von Mobiltelefonen, dort abgehörten Informationen und Fahrzeugen sein. Blogs, Foren, Twitter oder Facebook könnten zukünftig gezielt ausgewertet werden. Bei der polizeilichen Vorhersagesoftware von IBM soll auch auf öffentliche Quellen, darunter Wetterberichte, geplante größere Veranstaltungen oder Zahltage zurückgegriffen werden. Die vermuteten Orte von unerwünschtem Verhalten werden besonders unter die Lupe genommen. Das am Projekt beteiligte Freiburger Center for Security and Society bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 5 Fakultäten, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Philosophische Fakultät, Philologische Fakultät, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät und Technische Fakultät zusammen, um ein fundiertes Orientierungswissen für die Entwicklung zuverlässiger Sicherheitsarchitekturen zu schaffen, ist auf der Homepage der Freiburger Universität zu lesen. Außerhalb der Universität seien vor allem die Kompetenzen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht und des Fraunhofer-Instituts für Kurzzeitdynamik Ernst-Mach-Institut eine wertvolle Ergänzung. IBM kündigte bereits an, diese einzigartige strategische Partnerschaft mit der Albert-Ludwigs-Universität in den nächsten Jahren weiter institutionalisieren zu wollen.
Staatsanwaltschaft ordnet weitere Ermittlungen zum Nazi-Brandanschlag auf Gartenstraße 19 in Freiburg an. Auf Nachfrage von Radio Dreieckland erklärte am Mittwoch Oberstaatsanwalt Meyer, dass nach den vorgelegten Ermittlungsergebnissen in den Akten der Kripo Freiburg die Staatsanwaltschaft die Kriminalpolizei zu weiteren Nachermittlungen angewiesen habe. Es bestünden neue Ermittlungsansätze. Näheres wollte der Pressesprecher, Zitat, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Es gehe aber selbstverständlich um den Vorwurf der versuchten Brandstiftung. Entgegen den eher verharmlosenden Erklärungen der Polizei, die, alarmiert, den Brand löschen konnte, waren in der Nacht des SC Freiburg-Dortmund-Spiels am 28.10.2012 mehrere Täter in die Gartenstraße 19 eingebrochen. Sie hatten den Gasofen zusammen mit einem Stuhl so in Brand gesetzt, dass ein Weiterbrennen auch und gerade bei Austreten von Gas aus dem von ihnen beschädigten Schlauch hochwahrscheinlich war. Laut autonomer Antifa Freiburg war unter anderem ein Lehrer aus dem Dreisamtal an der Tat beteiligt, wie wohl auch eine Nazi-Clique aus der gleichen Gegend. Zu den Tätern wollte sich Staatsanwalt Meyer aus ermittlungstaktischen Gründen gleichfalls nicht äußern.
Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 weist Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden zurück. Als hilflosen Versuch, den Untergang von Stuttgart 21 noch abzuwenden, hat das Aktionsbündnis den Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmiedl bezeichnet, den Lenkungskreis des Projektes aufs Abstellgleis zu schieben. Bemerkenswert ist immerhin, so der Bündnissprecher von Löper, dass Schmiedl einräumen, der Rahmen des Finanzierungsvertrages sei gesprengt, woraus folgt, dass eine Fortführung des Projektes auf dieser Grundlage nicht mehr möglich ist und sich auch niemand mehr auf die sogenannte Projektförderpflicht aus dem Finanzierungsvertrag berufen kann, um gegen jede Vernunft Stuttgart 21 einfach weiterzubauen. Schmiedls letzte Hoffnung scheine zu sein, der Bahn das Recht einzuräumen, an Land, Stadt und damit letztlich an den Bürgerinnen vorbei sein längst gescheitertes Projekt noch durchboxen zu können. Damit würde Sozialdemokrat Schmiedl die Zukunft der Stadt in dieser existenziellen Frage vollends dem unberechenbaren Agieren der Bahn AG ausliefern. Ein Trost sei es da geradezu, dass auch die Bahn selbst davor zurückschrecken werde, all die Folgen ihrer gescheiterten Planung alleine ausbaden zu müssen. Sie ist in der inzwischen eingetretenen Lage nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, ein Stuttgart 21 als unwirtschaftliches Projekt mit desaströsen Folgen zu beenden und weiteren Schaden zu vermeiden. Alles andere wäre strafbare Untreue, so Jurist von Löper.
Baden-Württembergs Landesdatenschutzbeauftragter kritisiert Überwachung von Beschäftigten. Mit deutlicher Kritik reagiert der Landesbeauftragte für den Datenschutz Jörg Klingbeil auf den Änderungsantrag der Regierungsfraktion des Deutschen Bundestages zu dem Gesetzentwurf zur Regelung des beschäftigten Datenschutzes, der bereits am 16. Januar 2013 im Innenausschuss des Deutschen Bundestages beraten wurde. Zitat, die erweiterten Möglichkeiten einer offenen Videoüberwachung am Arbeitsplatz werden zu einem Mehr an Überwachung durch die Arbeitgeber führen. Zitat Ende. Klingbeil warnt davor, ein Einfallstor für eine umfassende offene Überwachung zu schaffen. Bereits in seinem letzten Tätigkeitsbericht 2011 hatte der Landesbeauftragte den Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes kritisiert. Die Zwecke, die eine Videoüberwachung von Betriebsstätten rechtfertigen können, seien sehr weit gefasst. So sei zum Beispiel eine, Zitat, rechtliche Verpflichtung in einem Vertrag mit einem Geschäftspartner schnell herbeigeführt. Zitat Ende. Insgesamt sieht der Landesdatenschutzbeauftragte die Gefahr, dass Daten der Videoüberwachung für eine allgemeine Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten genutzt werden könnten. Entgegen anderslautender Stellungnahmen aus der Regierungskoalition seien diese nach dem Wortlaut gerade nicht ausgeschlossen. Ebenfalls bedenklich sind nach Meinung des Landesbeauftragten die verschärften Regelungen für Callcenter. Zitat, der Arbeitgeber soll die Möglichkeit erhalten, die Arbeitsleistung seiner Beschäftigten ohne deren konkretes Wissen im Einzelfall stichprobenhaft oder anlassbezogen zu kontrollieren. Die Beschäftigten müssen noch nicht einmal über Zeitpunkt und Zeitraum, zu dem die Kontrollen durchgeführt werden, informiert werden. Der bereits weitreichende Regierungsentwurf wird auf diese Weise zulasten der Arbeitnehmer einseitig verschärft. Zitat Ende. Außerdem kritisiert Klingbeil, dass der seit Monaten auf Eis liegende Entwurf nun so übers Knie gebrochen werden soll.
Und das waren sie, die Fokus Südwest Nachrichten vom Donnerstag, den 17. Januar. Am Mittwoch, den 16. Januar, traf sich das Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und rechte Gewalt mit Silke Krebs, grüne Staatsministerin, im Freiburger Rathaus. Auch der Freiburger Sozialbürgermeister Kirchbach, SPD, war anwesend. Für Radio Dreieckland war Michel bei diesem Treffen vor Ort. Anfänglich erklärt er die Hintergründe des Bündnisses und des Treffens.
Das Bündnis hatte sich ja gegründet im Zuge der zufälligen Aufdeckung der NSU-Morde. Und da sollte jetzt eigentlich Zwischenergebnis gemacht werden. Schon vorher wurde klar, ich habe die Staatsministerin vorher gefragt, ob es denn jetzt in Baden-Württemberg einen NSU-Untersuchungsausschuss auch geben könnte oder sollte wegen der NSU-Verquickung über Ku Klux Klan und auch bestimmter Liegenschaften in Heilbronn, wo die NSU ja die Polizistin Michelle Kiesewetter ermordet hat. Und das wurde dort eher schon im Vorgespräch verneint. In diesem Gespräch wurde dann wiederum deutlich, dass es sehr wohl divergierende Auffassungen zwischen Landesregierung und diesem zivilgesellschaftlichen Bündnis gibt in Bezug auf die Frage der Rolle des Verfassungsschutzes. So wurde unter anderem die Praxen des Verfassungsschutzes, nämlich die Nazis zu päppeln, mit Vertrauensleuten massivst angegriffen von dem Bündnis. Und die Ministerin explizit gefragt, ob sie dann nicht die Auflösung dieses Geheimdienstes befürworten würde. Das hat sie dann abgelehnt, aber gesagt, sie würde gerne, dass die Aufgaben des Verfassungsschutzes konzentriert werden auf tatsächliche gewaltbereite Extremisten, die dann auch unmittelbar planen, die Verfassungsorgane anzugreifen. Und hat als Gegenbeispiel genannt die absolut irrwitzige Überwachung eines DKP-Stadtrates in Tübingen durch die Organe mit 347 Beamten ausgestatteten Landesamtes für Verfassungsschutz. Wir haben dann hinterher ein Interview mit Frau Krebs geführt. Das Interview kann ich mal kurz einspielen, das ist nicht so lang, da kommen so ein paar Fragen auf, die wir da vielleicht machen. Und das geht gerade los mit dem Aufgaben des Amtes für Verfassungsschutz.
Und welche Schwerpunkte angebracht sind, die Diskussionen darum haben begonnen und wir werden das weiterführen. Und mir ist es wichtig, dass der Verfassungsschutz da handlungsfähig und wirklich am Ball ist, wo gewaltbereite Extremisten wirklich eine konkrete Bedrohung entwickeln. Da ist es ganz wichtig.
Und bei der Polizei?
Bei der Polizei geht es vor allem darum, eben intensiv zu schauen, ob die Menschen, die bei der Polizei tätig sind, da sich nicht ein Gedankengut eingeschlichen hat, das in der Polizei keinen Platz haben darf, da gibt es nach der Sache mit dem Ku Klux Klan Anlass zu prüfen, ob da konsequent genug drauf geachtet wird.
Und gegen den Rassismus, Diskriminierung in den übrigen Behörden, was können Sie da tun?
Also uns ist es ganz wichtig, dass die Verwaltung allgemein, aber insbesondere natürlich im Bildungsbereich, in der Polizei, dass sie vielfältig zusammengesetzt ist, dass sie die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. Das ist der beste Ansatz, um zu einer toleranten Gesellschaft zu kommen.
Danke. Um aus dem Ressort rauszuspringen, eine Fachaufsicht macht das Innenministerium. Die Frage, die heute hier angesprochen ist, ist die Frage der Überwachung des VVN. Wenn wir gerade jetzt zu die Akzente mal gucken, dann ist ja das wirklich eine sehr große Frage, wie ob die VVN weiter beobachtet wird. In vielen Bundesländern wird sie ja nicht beobachtet. Wird es da bald Resultate geben?
Es wird auf jeden Fall Thema der Reform sein, ob solche Beobachtungen sinnvoll sind oder nicht.
Im jüngsten Polizeigesetz ist das, was ein ziemliches Manko gewesen ist, die V-Leute-Tätigkeit, ausgeweitet worden auf die Polizei. Selbst für Vorgänge wie rechtsextremistische Propaganda. Ist das eine sinnvolle Regelung im Bekämpfen des Rechtsextremismus, die Anwerbung von Informanten im rechtsextremen Bereich für Propagandadelikte?
Also ich bin nicht fachlich versiert genug, um sagen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass Informanten, Arbeit mit Informantinnen und Informanten in Feldern Sinn machen kann. Es ist aber sicher auch, gibt Grund zu fragen, wie sehr man dieser Information trauen kann und wie sehr man seine Arbeit aufgrund dieser Information dann wirklich fachgerecht tun kann.
Letzter Punkt, auch angesprochen von Herrn Steiner vom Büro für Migration, ist bestimmte Verfahrensregelungen, die Verwaltungen machen, wie zum Beispiel im Rechts, also Förderung von Toleranz und Bekämpfung des Rechtsextremismus beim Bundesministerium. Nun ist aufgefallen, es gibt selbst Landesstiftungen, wie zum Beispiel die Jugendstiftung, die genau so eine Extremismuserklärung, wo die Projektnehmer ihre Projektpartner auch noch mal weiter ausforschen sollen, auch auftauchen. Ist das eine reale Stärkung des Kampfes gegen Rechtsextremismus?
Also ich habe durchaus Bedenken, ob die Extremismuserklärung, die da von der Bundesebene verwendet wird, ob die wirklich zeitgemäß ist und wirklich wichtig ist, um die Arbeit da entsprechend zu fördern.
Soweit also Silke Krebs, Staatsministerin in der Landesregierung, zu den angesprochenen Fragen dieses Gespräches. Wir werden gleich noch die Reaktion von Max Henke auf die doch sehr unbefriedigende Antwort in Bezug auf die Überwachung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes nochmal hören. Insgesamt muss man dazu sagen, es wurde getrennt, auch in diesem Bündnisgespräch mit der Ministerin, zwischen diesem, was institutionell läuft. Wir haben jetzt gesehen, es ist alles eigentlich noch in den Schuhen, es steht in den Kinderschuhen von der Aufsicht der jeweiligen Ministerien, beziehungsweise meine Frage hat ja nahegelegt, dass auch bestimmte Elemente sogar noch ausgeweitet wurden, wie die Vertrauensleutetätigkeit. Skepsis gibt's da überall, aber Resultate noch nicht sehr viele. Und auf der anderen Seite eben halt das, was man in der Gesellschaft machen könnte und wie man gesellschaftliche Kräfte stärken könnte. Da haben wir ja ein Beispiel gehabt, diese Extremismuserklärung. Ich habe explizit nochmal gefragt in der anschließenden Runde Max Henke von der VVN, wie er denn erfreut oder unerfreut ist in Bezug auf die Antwort der Ministerin, in Bezug auf die VVN-Frage. Vielleicht sollten wir das noch kurz einspielen, diese Minute, damit Max Henke das nochmal bewerten kann. Vorweg will ich noch sagen, es ist klar, es wird nochmal ein Gespräch geben und das Erfreulichste an der ganzen Angelegenheit ist sicherlich, dass es jetzt doch zu so Ansätzen gibt, wo Ministerien mit zivilgesellschaftlichen Institutionen sich unterhalten. Es wäre natürlich besser, es würde viel mehr einfließen in die ministeriale Tätigkeit von diesen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Kampf gegen Rechts. Aber jetzt nochmal Max Henke zu dieser Frage.
Zufrieden mit der Auskunft der Staatsministerin in Bezug auf die Beobachtung, die nach wie vor anhaltende Beobachtung des VVNs durch das Landesamt für Verfassungsschutz?
Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht zufriedengestellt mit dem, was sie gesagt hat. Das ist halt ja das Fortschreiben einer Praxis, die mit kleinen Veränderungen ja weitergeführt werden soll. Und das kann uns nicht zufriedenstellen. Ja.
Auch keine Hoffnung darauf, dass möglicherweise die Fachaufsicht im Innenministerium doch zu anderen Resultaten kommt, wenn die ganze Regierung eigentlich der Auffassung ist, dass nur dort geprüft werden soll, wo reale Gewalt droht?
Ja, die Hoffnung soll man ja nie aufgeben. Die habe ich immer noch, weil es auch Menschen gibt, auch in der Politik, im Landtag in Stuttgart, die für das Ende dieser Bespitzelung sprechen. Ja? Also in der SPD und bei den Grünen. Also da habe ich doch noch die Hoffnung. Ja, und dass durch persönliche Kontakte vom Landesvorstand der VVN-BDA doch noch einiges bewegt werden kann.
Okay. Soweit nochmal Max Henke von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes zu einem der nicht so ganz positiven Ergebnisse des gestrigen Gespräches des Freiburger Bündnisses gegen Rassismus und Diskriminierung mit der Staatsministerin Krebs im Freiburger Rathaus. Wie gesagt, das Gespräch soll fortgesetzt werden, vielleicht in einem Jahr nochmal. Und dann wird man überprüfen können, ob tatsächlich die Fachaufsicht auch wirklich etwas gebracht hat.
Soweit RDL-Redakteur Michel zum Treffen zwischen Staatsministerin Silke Krebs von den Grünen und dem Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und rechte Gewalt.
Black Dog Jugend- und Medienbildung e.V. ist ein Verein, der vor allem benachteiligten Jugendlichen ermöglichen will, filmisch die Stimme zu erheben. RDL-Redakteur Konrad unterhielt sich mit Jürgen, der erst einmal sich und Black Dog vorstellt.
Ich selber bin Filmemacher, war lange Jahre beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hier beim SWR als Regionalkorrespondent in Freiburg. Bin da raus, habe mich selbstständig gemacht und irgendwann mal die Idee gehabt mit ein paar Leuten, Dinge, die man so im Laufe der Zeit als Filmemacher gelernt hat, an Jugendliche weiterzugeben, in Form von Filmprojekten, einfach mit dem Ziel, dass die für Anliegen, die sie haben, ein Forum finden und sich per Film so ausdrücken können, dass es auch jemand ernst nimmt, sprich, dass es halt professionell begleitet ist und nicht so ein aus dem Ärmel geschüttelter YouTube-Clip oder sowas.
Wenn ich hier lese, das heißt, du hast mir hier noch einen Flyer in die Hand gedrückt, Medienkompetenz, und das heißt für uns die Entwicklung der Fähigkeiten von Jugendlichen, Massenmedien und ihre Produkte kritisch und selbstbewusst zu beurteilen, eine fundierte praktische und theoretische Ausbildung, damit sie Filme, Videos, Multimedia, Radio und Zeitungen selber nutzen und sich damit ausdrücken können. Könnte fast von uns sein, nur dass uns natürlich der Film etwas fehlt, ist da im Kaiserstuhl, ihr seid ja im Kaiserstuhl sitzend, eine kleine Konkurrenz entstanden?
Nö, vielleicht eine Ergänzung, also eine regionale Ergänzung, dass ihr nicht Film macht, liegt auf der Hand. Ich kann auch nicht viel anderes als Film. Und so ergänzt sich das ja ein bisschen. Kaiserstuhl, das ist die andere, also der Sitz von dem Verein ist in Riegel, aber wir haben die ganze Region und dann manchmal auch deutschlandweit Jugendliche in Projekten drin. Also Baden-Württemberg weit auf jeden Fall.
Das heißt, ihr agiert praktisch in Baden-Württemberg im Ländle.
Jo.
Wer seid ihr, beziehungsweise bist du da alleine oder sind da noch mehrere dabei?
Nö, es sind im Verein Mitglieder, inzwischen sogar auch schon ein paar Jugendliche aus den allerersten Projekten 2005, 2006, die uns treu geblieben sind. Gut, die ziehen dann meistens auch weg oder sowas, aber wir haben Jugendliche drin und wir haben einen Multimedia-Mann, eine Cutterin, noch ein Kameramann ist dabei und jemand aus dem Bereich der Jugendhilfe, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das auch Jugendlichen zugänglich machen, so die sogenannten Sozialschwachen oder die Bildungsfernen oder wie immer das heißt. Also einfach Jungs und Mädels, die nicht einfach so mal auch ein bisschen was gezeigt kriegen darüber, wie Film funktioniert und wie sie damit auch was machen können. Das ist immer schon ein Schwerpunkt gewesen.
Funktioniert das Konzept? Also das heißt, könnt ihr tatsächlich diese Jugendlichen greifen?
Ja, wenn man auf sie zugeht oder wenn man in eine Einrichtung geht, wo sowieso welche sind, das ist dann immer so eine Erfahrung. Also geil finden sie erstmal alle Filme. Ja, oh geil. Dann die Hälfte davon stellt sich dabei vielleicht vor, sie kommt als Star ganz groß raus. Die Hälfte vom Rest sagt, ja klar, das haben wir drauf, das machen wir. Merkt aber irgendwann mal, dass es Arbeit ist. Aber ein paar bleiben immer übrig, die das so in die Hand nehmen, die dann plötzlich irgendwo Blut lecken und sagen, oh ja, und jetzt zeigt er mir ein paar Tricks und dann kann ich das auch so machen, dass es nicht schlecht ist, sondern dass es gut ist. Und die bleiben dann bei der Stange.
Was heißt es dann bei der Stange bleiben? Das heißt beim nächsten Projekt gleich mitmachen oder selber YouTube-Clips herstellen?
Von allem vielleicht ein bisschen. Also mir reicht es erstmal schon, wenn wir sagen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, da geht es um Migranten oder um Gewalt und man weiß genau, da soll eine halbe Stunde Film rauskommen und ich bin der Einzige, der weiß, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Da reicht mir bei der Stange bleiben schon, wenn die am Schluss noch dabei sind und wenn sie dann im Kino sitzen und ihren Film sehen, so das ist mal das eine. Dann kommen auch immer wieder welche und wollen weitermachen. Also in unserem allerersten Projekt waren dann Jungs von der Jugendhilfeeinrichtung und so, ja, ich sage jetzt mal Straßenjungs aus Breisach, die wollten unbedingt mal einen Spielfilm machen. Und letztlich haben wir das auch durchgezogen, aber das ist natürlich, das ist ein Riesending und da, wir hatten dann im Großraum hier 40 Jugendliche und 10 Erwachsene anderthalb Jahre lang eigentlich auf Trab gehalten, aber es ist kein einziger abgesprungen. Und am Schluss haben alle dann die Premiere im Cinemax gehabt. Das sind dann schon gute Geschichten und dann kommen die auch immer mal wieder und sagen, wann macht er mal wieder was? Oder man geht mal ganz woanders hin. Ich habe in letzter Zeit viel in Bruchsal gemacht, weil ich da gute Beziehungen habe, immer mal zum Thema Migration. Das ist dann an so einer Grund- und Hauptschule angesiedelt, je nachdem.
Du hast gerade eben gesagt, anderthalb Jahre habt ihr jetzt diesen Film bearbeitet und dann kam irgendwas bei raus. Das ist natürlich eine lange Zeit. Mhm. Da steckt viel Arbeit drin. Wie finanziert sich das Ganze? Wie trägt sich das Ganze? Ich stelle mir einfach vor, dass diese Videoclips nicht gerade die Renner sind in der Kinowelt, dass da nicht gerade so viel bei rüberkommt.
Nee, also von Kino erwerben, man muss sich nicht einbilden, dass man, wenn der Film fertig ist, dann Geld damit verdient. Man muss vorher gucken, wo kriegt man Kohle her. Das können Stiftungen sein, das können öffentliche Einrichtungen sein, ist auch ein bisschen themenorientiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Truppe haben, wir haben zwei lange Filme gemacht über Zeitzeugen, Faschismus und Zweiter Weltkrieg in ganz Europa, dann gehst du natürlich her und denkst dir, okay, welche Stiftung nimmt sich dieses Themas an, bei welcher Stiftung ist vielleicht eine finanzielle Unterstützung möglich. Das ganze Thema Medienkompetenz hat dann wieder andere Quellen, dass man mal bei der Landesanstalt für Kommunikation zum Beispiel nachfragt. Also man muss sich erstmal die ganzen Projektgelder beantragen und dann kann man es machen. Und hinterher gibt es dann eine DVD, die wird über Kreismedienzentren und Schulen zum Beispiel vertrieben und es gibt öffentliche Aufführungen oder im Internet stehen die Sachen auch. Aber dann, da ist kein Geld mehr zu holen. Also im Sinn von Filmproduktion und dann nochmal verdienen, das funktioniert in dem Zusammenhang nicht.
Jetzt habt ihr verschiedene Projekte hier laufen. Was für Projekte sind denn bei euch schon gelaufen?
Also von den Themen her, wir haben mal angefangen, ganz am Anfang 2005, da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal was über Werte. Was haben denn Jugendliche für Werte? Dann kamen viele Sachen, die mit Migration und Integration zu tun haben. Das kam fast ein bisschen automatisch. Einfach dadurch, dass man da immer einfach Jungs und Mädels aus anderen Ländern dabei hat. Wir haben dann auch diesen langen Spielfilm versucht, irgendwelche Wertediskussionen reinzumachen in einer unterhaltsamen Form. Und das ist dann halt eine Krimi-Geschichte gewesen mit einem Gangsterboss, einem Rapper, mit Mädels und Liebe und Familienzwist und was halt alles so dazugehört. Also, dass man da einfach versucht, so Inhalte verschiedener Art dann reinzupacken. Über die Geschichtsprojekte habe ich schon gesagt, da haben wir auch mal ein Jugendfilmprojekt im ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz gemacht. Jetzt kommt gerade oder ist gerade was dazugekommen über Flüchtlinge und Asylbewerber und jetzt haben wir uns mal gedacht, jetzt wir fangen im Moment gerade was an, so ein Mehrgenerationen-Filmprojekt, wo Jugendliche, Mittelalte und Senioren mal sich per Film austauschen sollen über ihre Lebenswelten und einfach mal in Kommunikation treten.
Ich greife mir gerade das Letzte heraus, mehrere Generationen über den Film in Kommunikation treten. Wie machen die das dann ganz konkret? Ist da jemand, der praktisch ein Statement von sich gibt und dabei gefilmt wird? Oder ist es ein Dialog zwischen einem Jungen und einem etwas Älteren?
Das kann unterschiedlich sein. Also was mir als Filmemensch immer nicht reicht, ist, dass da einfach nur Leute sitzen und quatschen. Das wird auch langweilig. Das heißt, ich gehe her. Und das fängt eigentlich immer gleich an, dass man Leuten mal ein bisschen Grundlagen vermittelt in so einem Anfangsworkshop. Wie funktioniert denn Film? Was ist denn eine gute Bildsprache? Oder wie gießt man ein Thema in eine filmische Sprache rein? Wie könnte das laufen? In dem Fall jetzt gebe ich den Leuten auch kleine Kameras mit und sag, in 4 Wochen sehen wir uns wieder. In der Zwischenzeit filmt ihr doch einfach mal Sachen, die euch in eurem Leben wichtig sind. Und der Opa wird natürlich eher vielleicht filmen, wie er bei der Gartenarbeit ist oder wie er mit Freunden spazieren geht. So ein junges Mädel hat gesagt, ich weiß schon, was ich filme. Ich filme laute Sachen, nämlich Demos und Konzerte. So, und dann ist einfach so ein Austauschprozess. Wir haben da eine deutsche 3-Generationen-Familie drin, wir haben eine türkische Familie drin, wo noch 3 Generationen unter einem Dach leben. Wir haben Hauptschüler, die ins Altersheim rübergehen und mit denen sich auseinandersetzen. Und wir haben so ein Mehrgenerationenhaus, weil einfach auch immer die Frage ist, wie können so Generationen überhaupt noch miteinander kommunizieren? Wie können die vielleicht sich auch austauschen? Was ist denn wichtig? Wie können die voneinander profitieren? Also auch immer selber machen. Und dann sind aber auch Parts dabei, wo ich die einfach mal interviewe. Ne?
Ihr seid sicherlich nicht die einzige Organisation, die sich hier um Jugendliche und Film kümmert. Gibt es da noch andere Sachen? Arbeitet ihr mit denen zusammen?
Es gibt immer mal Punkte, wo man dann kooperiert. Also in Bruchsal zum Beispiel mit der Musik- und Kunstschule. Hier haben wir mal mit dem Kubus 3 kooperiert. Also wo sich dann immer auch mal Berührungspunkte ergeben. In Mannheim gibt es Girls Go Movie. In Sigmaringen gibt es vom Landkreis immer so Filmgruppen.
Soweit Jürgen von Black Dog und alle nötigen Infos findet ihr unter www.black-dog-ev.de.
Und das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 17. Januar 2013, produziert von Radio Dreieckland Freiburg.
Im Studio verantwortlich für die Sendung waren Johanna und Fabian und die GEMA-freie Musik in der Sendung kam von Jenny und Caroline. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören.